jetzt richtig so?
Ja.
Okay. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich darf zu Beginn erstmal auch ganz herzliche Grüße aus dem schönen oder nicht so schönen Unna bringen. Wir finden es schön dort und sind sehr glücklich, dass wir dort leben dürfen. Und ja, ganz liebe Grüße von unserer Gemeinde. Wir freuen uns, dass wir verbunden sein dürfen durch den Glauben an Jesus Christus. Und es ist mir eine große Freude, oder mir und Christina, dass wir mal wieder bei euch sein dürfen. Lasst uns aufschlagen den Predigttext Römer 5, die Verse 1 bis 5. Römer 5, die Verse 1 bis 5. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Worte des lebendigen Gottes an diesem Sonntagmorgen an uns. In seiner Vorrede zur Vorlesung des Galaterbriefs schrieb Luther: In meinem Herzen regiert dieser eine Artikel, dieser eine Glaubensartikel, nämlich der Glaube an Christus, aus dem, durch den und in den alle meine theologischen Gedanken Tag und Nacht hin und her fließen. Und doch ist meine Erfahrung, dass ich von der Höhe und Breite und Tiefe einer solchen Weisheit nur einige schwache und ärmliche Anfänge und Bruchstücke begriffen habe. Diese Lehre, dass wir allein durch Glauben an Christus gerechtfertigt sind, kann nie genug behandelt und eingeprägt werden. Für die Reformatoren war die Rechtfertigung durch Glauben an Christus der eine Glaubensartikel, mit dem die Kirche steht und fällt. Für Luther war diese Lehre an die Rechtfertigung durch Glauben allein an Christus so unglaublich wichtig, dass er den Text aus Römer 3, 21 bis 26 als den zentralen Text der Bibel bezeichnete. Und den Galaterbrief, der im Grunde genommen ja eine Verteidigung dieser Lehre ist, nannte Luther ganz liebevoll seine kleine Käthe, in Anlehnung an seine Frau Katharina. Ja, Luther hatte mit seinem ganzen Dasein erlebt, was es bedeutet, endlich zu begreifen, dass wir allein durch Glauben gerecht werden können. Jahrelang hatte er versucht, irgendwie durch Werke gerecht zu werden vor Gott. Er hatte gefastet, er hatte seinen Körper gequält durch Schläge und durch einen radikalen Lebensstil. Er wäre einige Male fast gestorben, als er Winternächte halbnackt draußen verbrachte, um auf diese Weise Buße zu tun für seine Sünden. Luther spürte die Last eines gerechten Zornes Gottes und er verzweifelte daran, weil er immer mehr realisierte, dass er es nicht schaffte, Gottes Gerechtigkeit Genüge zu tun. Und alles änderte sich für ihn, als er im Lesen von des Römerbriefes in Römer 1, Vers 16 und 17 erkannte, dass der Gerechte aus Glauben lebt. Hier fand Luther die Antwort auf die Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und die Antwort, die er in der Bibel fand, war durch den Glauben allein, an Christus allein. Wenn wir uns heute diesen Text aus Römer 5 ansehen, der ja sehr bekannt ist, wollen wir vor allem drei Dinge lernen. Wir wollen lernen, dass wir durch Glauben gerecht werden vor Gott, dass uns Gott durch den Glauben an Christus beschenkt und dass wir deswegen auch durch Glauben leben dürfen. Also wir wollen darüber nachdenken, was sola fide bedeutet, wie sich sola fide auswirkt und wie wir sola fide auch leben können. Das ist das, was wir jetzt in den nächsten Minuten vorhaben. Und schauen wir uns erstmal an, was Paulus uns in der ersten Aussage des Textes sagt, nämlich, dass wir durch Glauben allein gerecht werden vor Gott. Versucht einmal, euch für einen Moment vorzustellen, ihr werdet ein Schwerverbrecher. Ich weiß, es fällt uns schwer, weil wir alle sehr gute deutsche Bürger sind. Aber lasst uns trotzdem mal so vorstellen, wir wären Schwerverbrecher, und zwar in Sachen Diebstahl. Ihr seid mal wieder auf einem eurer Raubzüge und entdeckt ein wunderschönes Anwesen, auf dem ein noch schöneres Haus steht. Und ihr beginnt den Eigentümer dieses Hauses zu beobachten. Ihr tarnt euch als Angestellte der Stadt, die die Straßenbeleuchtung begutachten. Und der Eigentümer wirkt sehr freundlich, fast schon zu freundlich. Er ist gegenüber seinen Nachbarn sehr aufgeschlossen und hilfsbereit. Und als ihr den ersten Tag dort an der Straßenbeleuchtung seid und sie kontrolliert, kommt er auf euch zu und bietet euch einen Kaffee an. Ihr seid ein bisschen verwirrt von dieser Freundlichkeit, aber trotzdem fasst ihr eines Nachts den Entschluss einzubrechen. Ihr brecht also ein, verwüstet das Haus und nehmt alles mit, was ihr kriegen könnt. Einige Wochen später kommt es, wie es kommen muss. Wir werden eingebuchtet. Die Polizei schnappt uns und wir kommen ins Gefängnis. Eines Tages erscheinen wir dann vor Gericht und wir nehmen auf der Anklagebank Platz. Die Anklage wird verlesen vom Gerichtsdiener und euch ist klar in diesem Moment, ich bin schuldig. Daran gibt es nichts zu rütteln. Verlegen schauen wir die ganze Zeit zu Boden, dann wird der Sachschaden genannt, Millionenbeträge und uns ist klar, wir werden das niemals zurückzahlen können. Und in diesem Moment beginnt der Richter zu sprechen. Und als ihr seine Stimme hört, zuckt ihr zusammen. Ihr kennt diese Stimme. Ihr schaut hoch und erkennt im Richter den Mann, den ihr ausgeraubt habt und dessen Haus ihr verwüstet habt. Ihr könntet im Boden versinken. Aber was dann kommt, hättet ihr euch nicht mal in euren kühnsten Träumen ausdenken können, ist bezahlt, sagt der Richter. Von wem, möchte der Staatsanwalt wissen? Von mir selbst. Er ist mir nichts mehr schuldig, er darf gehen. Völlig unmöglich, so eine Situation, oder? Zum Glück, muss man fast sagen. Ja? Gut, dass das nicht unbedingt möglich ist in Deutschland. Aus dem Nichts heraus, ohne dass wir irgendetwas dafür getan hätten, erklärt uns der Richter für nicht schuldig. Unvorstellbar. Aber wenn wir uns gleich ansehen, was Gott tut, wenn er vollkommen verloren und rebellierende Sünder gerecht spricht, werden wir merken, dass diese Geschichte, die eine Fiktion ist, ein ziemlich schwacher Vergleich ist. Paulus beginnt unseren Text mit einer grundlegenden Aussage. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben. Er zieht eine Schlussfolgerung. Paulus hatte gerade Kapitel 1 bis 4 im Römerbrief dazu genutzt, um uns aufzuzeigen, was Rechtfertigung durch Glauben bedeutet und warum wir eben durch Glauben und nicht durch Werke gerecht werden können vor Gott. Warum haben wir Rechtfertigung eigentlich nötig? Die einfache und ziemlich harte Antwort der Bibel ist, weil wir allesamt schuldig sind vor einem gerechten und heiligen Gott. Wir versündigen uns jeden Tag in Worten, Taten und Gedanken an seinen Geboten. Wir missachten ihn, wir verletzen unsere Mitmenschen, die im Bild Gottes geschaffen wurden. Wir verachten die Dinge, die Gott uns schenkt, beziehungsweise schenken ihnen die Anbetung, die wir ihm schenken sollten. Und Paulus sieht im Römerbrief ein sehr nüchternes Urteil über alle Menschen und sagt in Römer 3, Vers 12, alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ja, und wegen unserer Schuld vor Gott lastet Gottes Zorn auf uns. Er muss zornig sein, er ist heilig, seine Augen sind so rein, sie können keine einzige Sünde ertragen, so lesen wir im Buch Habakuk. Gott muss zornig sein über unsere Sünde. Er ist gerecht. Und weil er gerecht ist, muss er Sünde bestrafen. Also wir stehen in diesem Gerichtssaal vor einem absolut heiligen und gerechten Gott, dessen Zuwendung und Gnade wir nicht verdient haben. Wir haben keine Chance auf Bewährung. Es gibt nichts, was wir daran ändern können, an unserer Stellung vor diesem Gott. Die ganze Menschheit befindet sich sozusagen in einer kosmischen Rebellion gegen ihren Schöpfer. Ohne Christus sind wir Sünder in den Händen eines zornigen Gottes und uns erwartet nichts als Gericht. Und die Frage, die durch den Römerbrief an uns herangetragen wird, ist, was können wir tun, was können wir leisten, um vor Gott gerecht zu werden? Und die Antwort, die Paulus uns gibt, ist sehr einfach, gar nichts. Wir können vor Gott niemals gerecht werden, durch unsere eigene Leistung oder durch das moralische Aufpolieren unseres Lebens oder gute Werke, egal wie schön sie auch sein mögen, oder unsere scheinbar echte Frömmigkeit. Wir können seiner Gerechtigkeit niemals Genüge tun. Und darum schreibt Paulus in Römer 3, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor Gott gerecht werden. Wir können uns nicht gerecht oder gerechter machen vor Gott. Das ist die harte Realität, der wir ins Auge blicken müssen. Zu tief sind wir versunken in unserer Schuld. Aber unser Text beginnt doch mit den Worten, da wir nun gerechtfertigt worden sind vor Gott. Also können wir gerecht werden in Gottes Augen. Aber wie? Und die Antwort, die uns sowohl im Alten Testament, im Psalm 32 zum Beispiel, den wir heute gehört haben, und auch im Neuen Testament begegnet, ist das Wort Rechtfertigung. Der Begriff für Rechtfertigung ist ein Begriff, der damals vor allen Dingen in Gerichtsprozessen anzutreffen war, wenn ein Mensch, der erstmal angeklagt war, dann als nicht für nicht schuldig erklärt wurde, weil sich herausgestellt hat, dass er gar nicht schuldig ist. Und hier merken wir schon den Unterschied zu der göttlichen Rechtfertigung, denn wir alle sind schuldig. Und Gott erklärt schuldige Sünder für gerecht. Wir werden gerecht vor Gott, indem er uns für gerecht erklärt. Rechtfertigung ist ein souveräner Akt Gottes. Es ist eine Erklärung eines gerechten heiligen Richters über einen Menschen, der sich schuldig gemacht hat. Und zwar unendlich schuldig gemacht hat. Aber wie macht Gott das? Gott ist doch gerecht und heilig, oder? Sieht er einfach über unsere Sünde hinweg? Auch das erklärt uns Paulus. Er schreibt, da wir nun gerecht geworden sind durch Glauben oder aus Glauben. Ja, Gott ist gerecht, er muss Sünde bestrafen, er kann nicht über unsere Sünde hinwegsehen. Aber was tut Gott? Und das ist der Kernpunkt des Evangeliums, warum wir uns überhaupt versammeln. Er stellt seinen Sohn Jesus Christus hin und macht ihn für uns zur Sünde. Er macht seinen Sohn zum stellvertretenden Sühneopfer. Und das erklärt Paulus in Römer 3. Gott tut damit seiner eigenen Gerechtigkeit Genüge. Er offenbart seine Gerechtigkeit, indem er seinen Sohn als vollkommenes Sühneopfer hinstellt und auf ihn unsere Sünde wirft. Er macht ihn zur Sünde für uns. Er rechnet ihm unsere Ungerechtigkeit zu und uns seine Gerechtigkeit. Er kriegt unser Kleid und wir seins. Am Kreuz von Golgatha ist Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, dort, wo er aus Liebe zu einer absolut rebellierenden und verlorenen Welt seinen Sohn sterben ließ, als heiliges Opfer. Und das absolut Unbegreifliche ist jetzt, dass Gott in seiner unermesslichen Gnade uns diese Gerechtigkeit, die sein Sohn erwirkt hat, zurechnet. Dass er uns mit seiner Gerechtigkeit bekleidet. Ist das nicht unfassbar? Wir werden gerecht durch Glauben allein. Ja, durch den Glauben rechnet Gott uns diese Gerechtigkeit zu, die sein Sohn durch seinen Tod und seine Auferstehung erwirkt hat. Der Glaube ist sozusagen das Mittel, durch das uns Gott mit der Gerechtigkeit Christi verbindet. Ja, vielleicht ist uns schon mal aufgefallen, dass wir in der Bibel nie den Ausdruck finden, wir werden gerecht aufgrund unseres Glaubens, sondern wir werden gerecht durch Glauben. Der Glaube ist das Mittel. Der Glaube ist wie eine Wasserleitung, die mich mit der Quelle selbst verbindet und durch die mir alles zufließt, was Christus vollbracht hat. Deshalb werden wir durch Glauben gerechtfertigt. Der Glaube ist das Mittel, durch das Gott mir all das zukommen lässt, was Christus für mich getan hat. Nicht aus eigener Kraft, nicht aufgrund eigener Leistung, nicht durch meine Werke, meine Performance, so fromm sie auch sein mag, sondern durch Glauben. Nichts von meiner Schuld habe ich bezahlt. Es gab keine Möglichkeit auf Bewährung. Ich habe nichts dazu beigetragen, dass ich gerecht vor Gott stehen darf. Wir wurden gerecht gemacht durch einen Akt Gottes. Rechtfertigung durch Glauben ist ein gnädiger Akt Gottes, durch den Gott einen Sünder durch Glauben allein für gerecht erklärt. Und ist es nicht unglaublich, was in unserer Rechtfertigung geschieht? Ich meine, wir sind Christen und wir denken sehr oft wahrscheinlich darüber nach und haben darüber gehört und verlernen es vielleicht auch irgendwann, über diese unglaubliche Tatsache zu staunen. Gott sagt nicht einfach nur zu uns, ich vergebe dir und komm, jetzt geh wieder weg. Er schaut uns an durch das Blut Christi und erklärt uns in seiner Souveränität, du bist nicht schuldig in meinen Augen, du bist gerecht. Und warum kann Gott das machen? Weil er mich durch den Glauben mit Christus selbst verbindet und so alles, was Jesus getan hat, mir angerechnet wird. Er rechnet mir durch den Glauben die Gerechtigkeit zu, die Jesus für mich am Kreuz erwirkt hat. Ich meine, haben wir wirklich vertieft nochmal darüber nachgedacht, dass der gerechte, heilige Richter des Universums uns gegenübersteht, uns sieht in unserer Schuld, in unserer Sünde, in unserem Versagen, in unserer Gotteslästerung, mit all dem, was wir rumtragen, in unserer Rebellion. Wir haben nichts anderes verdient, als dass er zornig auf uns. Aber dann ertönt seine Stimme durch Christus. Du bist nicht schuldig. Du bist gerecht in meinen Augen. Vielleicht können wir jetzt verstehen, warum Luther so voller Begeisterung für diese Lehre war. Eine tonnenschwere Last fiel von seinen Schultern, als er erkennen durfte, Gott spricht mich gerecht durch Glauben. Und hier müssen wir uns als Christen immer wieder hinterfragen, glaube ich. Wir sollten uns gar nicht fragen, glaube ich das hier? Sondern wir sollten uns die Frage stellen, jeder Einzelne als Kind Gottes, worin ruhe ich? Worin ruhst du? Worin oder was tust du, um dein Gewissen, das dich anklagt, zur Ruhe zu bringen? Ruhst du vielleicht darin, dass du dich als heiliger als andere einschätzt? Dass du eine ausgefeiltere und bessere Theologie hast als andere? Ruhst du vielleicht darin, dass du besondere Dienste tust? Ruhst du darin, dass du eine bestimmte Sünde für eine bestimmte Zeit nicht mehr getan hast? Ruhe ich vielleicht darin, dass ich bestimmte Dinge tue, die andere nicht tun? Oder bestimmte Dinge nicht tun, die andere tun? Worin ruhe ich vor Gott? Paulus fordert uns hier auf, und das ganze Neue Testament, die ganze Schrift fordert uns auf, Ruhe darin, dass Gott dich in Christus durch Glauben für gerecht erklärte. Das ist der Glaube, für den Männer und Frauen in der Reformationszeit gestorben sind. Sie waren so ergriffen und durchdrungen von dieser Lehre, dass ein schottischer Märtyrer, der beim lebendigen Leib die Haut abgezogen wurde, währenddessen voller Zuversicht ausrief, nehmt mir dieses Kleid und ich werde noch heute für alle Ewigkeit bekleidet sein mit dem Kleid Christi. So etwas kann nur von jemandem kommen, der fest davon überzeugt ist, dass er vollkommen gerecht ist vor Gott durch Glauben an Christus und der nicht mehr ruht in seinen Werken, nicht mal in seinem Märtyrium, sondern in Christus. Und die Frage, die du dir heute vielleicht stellen solltest, wenn du gar kein Christ bist, ist, glaube ich? Glaube ich. Vielleicht bist du heute Morgen hier und gar kein Christ. Das ist die Botschaft, die du hören musst. Wenn du nicht an Jesus Christus glaubst, dann stehst du vor einem gerechten Gott. Und du wirst niemals durch eigene Werke, durch eigene Leistung gerecht werden vor diesem Gott. Du wirst niemals angenehm genug sein vor diesem Gott. Aber die gute Nachricht des Evangeliums ist, du brauchst das auch gar nicht. Sondern da ist ein Gott, der dich gerecht für gerecht erklärt durch Glauben an Christus. Und dazu möchte ich einladen, komm mit leeren Händen, häng dich an Christus und Gott wird deine Hände füllen. Das ist also das Erste. Wir werden durch Glauben für gerecht erklärt. Aber dann zeigt uns Paulus noch etwas anderes, nämlich, dass wir durch Glauben allein beschenkt werden. David Platt erzählt in seinem Buch etwas über seine Beziehung zu seiner Frau. Und diejenigen, die von uns auf der Evangelium 21-Konferenz waren, haben diese Geschichte mitbekommen. Er schreibt in seinem Buch: Als ich mich mit meiner Frau verlobte, hatten wir zwei komplett unterschiedliche Leben. Ich machte gerade meinen Abschluss, ernährte mich täglich von trockenen Nudeln und hatte ein leeres Bankkonto. Meine Frau hatte ihren Abschluss schon in der Tasche, war Grundschullehrerin und hatte ein volles Bankkonto. Als wir heirateten, bekam ich ganz viele schöne Dinge, vor allem eine gottesfürchtige Frau. Aber was ich an diesem Tag auch bekam, war ein volles Bankkonto. Alles, was ihr gehörte, wurde nur durch die Worte, ja, ich will, meins. Als ich das gelesen und gehört habe, dachte ich mir, oh, das ist so ungefähr die Geschichte fast jedes Theologiestudenten wahrscheinlich. Habe ich gemerkt, bei mir zumindest. Das passt sogar mit der Grundschullehrerin. Bei mir. Diese Geschichte macht deutlich, durch den Glauben an Christus werde ich mit Christus vereint und alles, was ihm gehört, alles, was er erwirkt hat, wird meins. Nichts habe ich dafür getan, ich habe nichts geleistet, aber es ist alles meins. Der Glaube ist das Mittel, durch das Gott mich mit Christus verbindet Und durch diese Verbindung, durch diese Einheit werde ich überreich beschenkt. Und das sagt uns Paulus in Vers 1 am Ende bis Ende von Vers 2. Er schreibt hier, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Paulus sagt, dass wir Frieden mit Gott haben, dass wir Zugang zu der Gnade haben und eine feste Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Das sind die Dinge, mit denen Gott uns beschenkt in Christus. Gehen wir sie mal einzeln durch. Paulus schreibt, da wir nun gerecht geworden sind aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. In unseren Köpfen definieren wir Frieden sehr oft nur negativ. Frieden ist für uns die Abwesenheit von Feindschaft, von Krieg. Der biblische Begriff von Frieden ist aber vor allem vom Alten Testament her geprägt von dem Begriff Shalom. Und es ist ein sehr positiver Zustand, ein Zustand absoluter Harmonie. Und diesen Zustand, sagt Paulus, dürfen Menschen erleben und genießen, die von Gott für gerecht erklärt wurden. Ja, Jesaja schreibt in Jesaja 32, 17 und 18, beschreibt er diesen Zustand des Shaloms. Und dort schreibt er, und die Frucht der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit für immer. Dann wird mein Volk wohnen an einer Wohnstätte des Friedens und in sicheren Wohnungen und an sorgenfreien Ruheplätzen. Das ist Shalom. Und es ist so wichtig, dass wir das mit unserem Herzen ergreifen. Hierbei handelt es sich nicht um ein subjektives Gefühl, das wir bekommen, wenn wir gläubig geworden sind. Und das wir irgendwie durch eigene Kraft erhalten müssen. Frieden mit Gott ist kein subjektives Gefühl, es ist ein objektiver Zustand, den Gott selbst durch sein Wort der Rechtfertigung geschaffen hat. Wir waren einst weit weg in einer furchtbaren Rebellion gegen Gott. Und jetzt sagt Paulus zu uns, wir haben Frieden mit Gott. Und Geschwister, das ist so befreiend für uns, wenn wir manchmal in Glaubensnöte geraten, wo wir von Zweifeln und Ängsten geprägt sind. Wir haben gesündigt und haben das Gefühl, Gott würde sich jetzt von uns abwenden. Er würde uns auf gar keinen Fall mehr lieben, und wenn dann, dann würde er uns nur noch tolerieren. Gott toleriert mich jetzt nur noch, aber er liebt mich garantiert nicht mehr. Und das, was Paulus uns hier sagt, ist, wenn du an Christus glaubst, hat Gott dich gerechtfertigt. Er hat dich für gerecht erklärt, ein für alle Mal. Er hat mit seinem Urteil alle anderen Stimmen zum Schweigen gebracht. Deine eigene Stimme und die Stimmen, die von außen an dich herangetragen werden. Es ist dieses Bild von Jesus, der mit seinen Jüngern auf dem See ist und der Sturm tobt. Und Jesus spricht einmal und das ganze Meer muss schweigen. Rechtfertigung ist ein gnädiger und souveräner Akt Gottes, des dreieinigen Gottes, an dem niemand und nichts mehr rütteln kann. Er spricht und es geschieht. Der Gott, der durch sein Reden jedes einzelne Molekül erschuf, der durch sein Reden jede Pflanze, die wir sehen, und jedes Tier, das wir sehen, erschaffen hat und das Leben schenkt. Dieser Gott spricht und wir sind gerecht und niemand kann ihm widersprechen. Gott bereut seine Worte nicht. Keines seiner guten Worte wird jemals hinfallen. Und das beendet alle Diskussion. Frieden mit Gott ist kein subjektives Gefühl, das wir manchmal haben und dann wieder nicht. Es ist ein objektiver Zustand, in dem wir leben dürfen und aus dem wir Mut schöpfen können. Das ist das Erste, was er sagt. Das Zweite ist, dass wir Zugang zur Gnade haben. Es ist interessant, dass Paulus nicht sagt, wir haben dadurch Zugang zu Gott. Sondern er sagt, wir haben Zugang zu dieser Gnade. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, haben wir Zugang erhalten zur Gnade. Das Wort Zugang kennen wir auch aus dem Alten Testament. Der Hohepriester hatte die Möglichkeit, einmal im Jahr in die Gegenwart Gottes zu gehen, um dort seinen Dienst zu verrichten. Aber das auch nur unter Einhaltung ganz bestimmter Gebote und Rituale. Mit der ersten Sünde wurde dem Mensch der Zugang in die Gegenwart Gottes verwehrt. Und Paulus sagt uns jetzt, dass wir aufgrund unserer Rechtfertigung durch Glauben jeden Tag unseres Lebens von der gnädigen Gegenwart Gottes umgeben sind. Jeden Tag. Wegen Christus ist alles, was ich sehe, Tag für Tag, Stunde für Stunde, Sekunde für Sekunde, Gnade über Gnade. Ist alles, was ich sehe. Ist alles, was ich habe. Gott rettet uns nicht einfach nur, er umgibt uns jeden Tag mit seiner Gnade. Und deshalb hat Calvin geschrieben, der Glaube ist kein fernes, kaltes Betrachten von Christus, sondern ein warmes Umschlossensein von ihm. Das ist der Glaube, ein warmes Umschlossensein von Christus. Gott hat dich für ihn selbst angenehm gemacht. Überleg einmal, mit deiner ganzen Schuld, mit meinem ganzen Versagen gilt das. Gott hat dich ihm selbst angenehm gemacht, so angenehm, dass er sagt, du bist der Tempel meines Heiligen Geistes. Ich wohne in dir. Wir haben Zugang zu der Gnade. Und zuletzt schreibt Paulus, wir haben die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Weil Gott uns durch Christus, durch Glauben für gerecht erklärt hat, ist diese Hoffnung fest. Sie hängt nicht davon ab, von unserer Kraft oder unseren Werken. Sie hängt nicht davon ab, was andere von uns denken. Sie hängt nicht von den äußeren Umständen ab, die unser Leben erschweren. Diese Hoffnung steht fest für immer. Wir haben einen Frieden, den uns niemand nehmen kann. Wir haben eine Gnade, aus der wir nicht mehr fallen können. Wir haben eine Hoffnung, die niemals zunichte gemacht werden kann. Warum? Weil der mächtige Richter des Universums uns souverän und gnädig für gerecht erklärt hat. Und vielleicht können wir an dieser Stelle einmal stehen bleiben. Sind es nicht genau diese Dinge, nach denen wir uns, abgesehen ob wir Christen sind oder nicht, nach denen wir uns in der Tiefe unseres Herzens sehnen? Wir sehnen uns nach innerem Frieden. Wir sehen uns nach vollkommenen Beziehungen. Wir sehen uns nach nie mehr endendem Glück. All diese Dinge zeichnen einfach jeden Menschen aus. Wir sehen uns danach und wir tun alles Mögliche, um diese Dinge zu erhalten, zu erreichen in unserem Leben. Und hier ist das Evangelium. Und hier ist Gott, der den rechtfertigt, der an seinen Sohn glaubt. Und er schenkt uns ewigen Frieden, ein Leben in seiner gnädigen Gegenwart, der vollkommensten Beziehung, die es gibt. Und eine Hoffnung, die uns niemand nehmen kann. Wir sind durch Glauben allein beschenkt. Und zuletzt sagt uns Paulus in den Versen 3 bis 5, dass wir durch Glauben allein leben dürfen. Wir wurden durch Glauben allein gerecht gemacht. Wir werden durch Glauben allein beschenkt. Und wir dürfen durch Glauben allein leben. Wir werden in den Versen 3 und 5 jetzt nicht auf jeden einzelnen Punkt eingehen, aber ich möchte einen Gedanken vor allem mitgeben, der hier uns entgegenkommt. Von dem englischen Waisenhausgründer Georg Müller stammt folgender Satz. Der Glaube arbeitet nicht im Bereich des Möglichen. Gott bekommt keine Ehre in den Dingen, die menschlich gesehen möglich sind. Glaube beginnt, wo die menschliche Kraft versagt. Dort beginnt Glaube. Und genau das haben wir in Bezug auf Rechtfertigung von Gott gesehen. Wir können nicht gerecht werden von Gott, das ist unmöglich für uns als Menschen. Er muss uns allein aus Gnade, durch Glauben allein, in Christus allein, für gerecht erklären. Gott macht das menschlich Unmögliche möglich, durch Rechtfertigung. Und Paulus zeigt uns jetzt, wie der Glaube an die Rechtfertigung durch Glauben allein, wie die Rechtfertigung unser Leben verändert. Wie es unsere Sichtweise auf unsere Umstände, in denen wir gerade leben, verändert. Paulus schreibt in den Versen 3 bis 5, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Was möchte Paulus hier sagen? Warum redet er jetzt über Bedrängnis? Warum redet er jetzt über schwierige Zeiten? Ich glaube, was Paulus uns durch diesen Text sagen will, ist nicht nur, lieben Christen, ihr seid durch Glauben gerecht worden vor Gott, ihr seid durch Glauben beschenkt worden, sondern ihr dürft auch durch Glauben allein leben. Weil ich aus Glauben gerechtfertigt bin, darf ich mein Leben voller Freude und Zuversicht leben. Komme, was wolle. Die Tatsache, dass ich durch Glauben allein gerecht vor Gott stehe, gibt mir die Fähigkeit, selbst in den schwierigsten Zeiten meines Lebens voller Hoffnung zu sein und mich nicht entmutigen zu lassen. Gott hat mich gerechtfertigt aus Gnade durch Glauben in Christus. Was bedeutet das? Vielleicht ist uns das aufgefallen, was Paulus in diesem Text hier macht. Er zeigt uns, dass Gott sich um unsere furchtbare Vergangenheit gekümmert hat. Er zeigt uns dann in Vers 2, dass er uns eine unglaublich schöne Zukunft zusichert. Und wenn Gott sich um unsere furchtbarste Vergangenheit gekümmert hat, uns eine unglaublich herrliche Zukunft zusichert, dann habe ich Grund genug, ihm jetzt in der Gegenwart mit meinem Leben zu vertrauen. Zu vertrauen, dass er sich auch um meine Gegenwart kümmert, sich niemals gegen mich wenden wird und immer bei mir ist. Aufgrund meiner Rechtfertigung, die Gott ausgesprochen hat, weiß ich, dass er für mich ist und für mich bleibt. Und deshalb brauche ich auch in den schwierigsten Zeiten nicht den Mut zu verlieren, sondern darf mich sogar freuen, weil ich weiß, dass mein großer, souveräner Vater selbst in den schwersten Zeiten meines Lebens da sein wird und diese Zeiten nutzen wird, um mich näher zu bringen zu ihm. Denn er ist immer für mich. Und deshalb darf ich im Glauben leben. Und das ist so relevant für unser Leben, oder? Egal wie schwer die Umstände sind, in denen du gerade steckst, ob es Bedrängnisse von außen oder von innen sind, Gott ist niemals gegen dich. Inmitten von Krankheit, wenn wir eine Diagnose erhalten haben, die uns den Boden unter den Füßen wegzieht, müssen wir nicht den Mut verlieren, weil wir wissen, dass Gott selbst diese Zeiten nutzen wird, um uns näher zu ihm zu ziehen. Durch den Glauben weiß ich, dass ich Frieden habe mit Gott, auch wenn mein eigenes Leben, mein eigener Körper vor meinen Augen zerbrechen mag. Ja, vielleicht kämpfst du gerade mit Selbstzweifeln. Vielleicht redest du dir immer selber ein, nie gut genug zu sein für diese Gesellschaft, für deine Freunde, für deine Gemeinde vielleicht sogar. Egal, welche Meinung andere Menschen auch haben oder auch nicht haben über dich, wenn du an Christus glaubst, hat Gott dich für gerecht erklärt und für rein erklärt und für heilig. Das sollte dein Denken über dich selbst erstmal prägen, denn das ist deine Identität. Du bist Gottes Kind. Und mitten in deinen Zweifeln und Selbstanklagen darfst du dich freuen an der Tatsache, dass Gottes Wort über dich mehr gilt als jedes andere Wort. Ja, vielleicht hast du gerade in dieser Woche deinen Job verloren. Fragst dich, wie es weitergehen soll. Hast Angst, was andere jetzt über dich denken mögen. Und auch hier will ich dich ermutigen, lebe im Glauben. Dein Wert hängt nicht an deinem Job. Gott hat dich gerechtfertigt und adoptiert. Du bist sein Kind. Das ist dein Wert, der für immer bleibt. Das ist die Bedeutung, die für immer bleibt und an der niemand rütteln kann. Er hat dich gerecht gemacht und dich so aus der größten Not befreit und wird dich auch jetzt in dieser Not nicht verlassen. Und vielleicht ein Wort an die Eltern, die hier sind. Vielleicht machst du dir Vorwürfe wegen eines Kindes, das nicht im Glauben ist. Vielleicht machst du dir Sorgen, ob dieses Kind jemals gläubig wird. Und deshalb gehst du durch Traurigkeit, durch Tränen. Und auch hier will ich dich ermutigen, lebe im Glauben. Lass dich von dem jetzigen Zustand deines Kindes nicht zu dem Denken verleiten, es gebe keine Hoffnung mehr. Vertrau darauf, dass Gott die Worte, die du deinem Kind, als es noch ganz klein war, gesagt hast, nutzen kann, um es jetzt zu sich zu ziehen. Der Gott, der dich gerechtfertigt hat, durch Glauben und nicht durch Werke, die du siehst, kann menschlich Unmögliches möglich machen und Glauben in deinem Kind wecken. Lebe im Glauben. Schau nicht auf das, was du jetzt vielleicht gerade vor dir siehst, sondern sieh auf das, was Gott dir noch verheißt. Und das ist für heute Morgen dieser Punkt, den ich uns aus diesen Versen 3 bis 5 mitgeben will. Weil ich aus Glauben allein gerecht geworden bin, darf ich durch Glauben allein leben. Luther schrieb: In meinem Herzen regiert dieser eine Artikel, vom Glauben an Christus allein. Mein Wunsch, mein Gebet ist, dass diese Lehre von der Rechtfertigung aus Glauben auch dein Herz regiert. Dass du dich daran freust und dass du mit dem Psalmdichter sagen kannst: Glücklich bin ich, denn der Herr rechnet mir meine Sünde nicht mehr zu. Amen.
ist, das Lied auf der Rückseite, wie tief muss Gottes Liebe sein? Wie tief wollen wir auf die Predigt an? Wie tief muss Gottes Liebe sein?